Wir hören jetzt auf unseren Predigttext in Römerbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 8. Was hat nun der Jude für einen Vorzug? Oder was nützt die Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht. Denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Wie denn? Wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Das sei ferne. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? Ich rede nach Menschenweise. Das sei ferne. Wie könnte Gott sonst die Welt richten? Wenn nämlich die Wahrhaftigkeit Gottes durch meine Lüge überströmender wird zu seinem Ruhm, weshalb werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Müsste man dann nicht so reden, wie wir verleumdet werden und wie etliche behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme. Ihre Verurteilung ist gerecht. Soweit der Text. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns nun die Augen unseres Herzens öffnest, dass wir verstehen, was du uns in diesem nicht ganz einfachen Text zu sagen hast. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch ging beim Hören dieses Textes. Er ist auf den ersten Blick nicht sehr eingängig, kommt uns ziemlich trocken und abstrakt vor. Dennoch denke ich, dass Gott uns damit etwas sehr Wichtiges zu sagen hat. Gott will, dass wir ihn verstehen, dass wir das Gesagte auch auf unser Leben anwenden. Um jetzt einen Zugang zu finden zu diesem Abschnitt, muss ich noch ein bisschen ausholen. Wir sind hier im Römerbrief noch mitten in der Rechtfertigungslehre. In meiner Schlachterbibel steht hier die Überschrift Gottes Gerechtigkeit in seinem Gericht. Also Gott ist gerecht. Das ist zentrales Thema der Rechtfertigungslehre. Wie sieht uns Gott? Gott ist gut, der Mensch ist böse. Gott ist gerecht, der Mensch ist ungerecht. Er ist von Natur aus ein Sünder. Die Bibel ist nun mal so schwarz-weiß. Das ist das biblische Menschenbild, was sie uns zeigt. Und da sind wir beim Kern der Schuldfrage. Wie kann der Mensch vor Gott bestehen? Und das ist jetzt keine Erfindung der Kirche, damit sie Vergebung als ein Produkt anbieten kann, sondern die Schuldfrage ist wesentlich für uns. Sie ist mit unserer Existenz verknüpft. Wenn irgendwas im Alltag schief geht, ein Unfall passiert, ein Unglück, die erste Frage ist doch, wer ist schuld? Wer hat das zu verantworten? Und weil Gott gerecht ist, muss er den Bösen bestrafen. Und das heißt, es muss ein gerechtes Gerichtsverfahren geben, ein Urteil und eine Strafe für alles Ungerechte. Ja, alles andere würden wir nicht als gerecht empfinden. Der Mensch ist als Verurteilter, als schuldiger Sünder dem Gericht Gottes verfallen und der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt die Bibel. Und die Schuldfrage, das ist ein ganz entscheidender Punkt im Evangelium. Und das ist ja der Grund, weshalb wir überhaupt Erlösung brauchen und Rettung. Und das dürfen wir niemals weglassen in unserer Verkündigung, damit sich ein sogenanntes sucherfreundliches Evangelium ergibt. Und das ist jetzt das Thema unseres Textes. Gott überführt den Menschen von seiner Schuld vor Gott. Drei Punkte. Der erste Punkt, der Fromme wird von seiner Schuld überführt. Ich möchte nochmal den inhaltlichen Zusammenhang unseres Textes kurz darstellen. Im zweiten Kapitel des Römerbriefs, im ersten Abschnitt, überführt Gott den gottlosen Menschen, insbesondere den Nichtjuden, von seiner Sündhaftigkeit. Warum Gott ihn als Sünder sieht und als solchen verurteilt, Es wird Gottes allgemeiner Gerechtigkeitsmaßstab für alle Menschen dargestellt. Und wie reagiert jetzt der Mensch im Normalfall auf diese Wahrheit, dass er schuldig ist? Jeder Mensch, ja auch wir möchten nicht gerne als ein schuldiger, verurteilter Sünder dastehen. Ja, und der gottlose Mensch wähnt sich überhaupt als gut und vor Gott unschuldig. Er sagt, ich habe doch keinen umgebracht. Und fängt da an, sich zu rechtfertigen. Also wir fangen an zu diskutieren, zu argumentieren, versuchen uns vor Gott ins rechte Licht zu setzen. Warum wir eben kein schuldiger Sünder sind, sondern gut. Und dann im zweiten Abschnitt von Römer 2 überführt Gott den frommen Juden. Ich denke, das ist nur ein Beispiel. Es gilt im Grunde für jeden, der sich fromm nennt. Insbesondere der Fromme, der Jude, erkennt den Willen Gottes aus dem Gesetz. Er weiß, was Gott erwartet. Er weiß, was moralisch gut und richtig ist. Und nun hat er eine besondere Strategie, sich selber vor Gott ins rechte Licht zu setzen. Er erhöht sich selbst auf Kosten anderer, damit er besser dasteht. Er hält sich für moralisch überlegen. So wie es hier heißt, er hält sich für einen Erzieher der Unverständigen, einen Lehrer der Unmündigen, ein Licht derer, die in Finsternis sind. Also ich kann daraus jetzt Forderungen an andere stellen, aus dieser vermeintlichen Überlegenheit heraus. Er schwelgt gewissermaßen in einer überlegenen Hypermoral und spielt sich gar als eine moralische Weltpolizei auf. Ja, er überhöht damit seine eigene Gerechtigkeit, überdeckt seine Mängel, die er doch hat, indem er andere herabsetzt, um selber besser dazustehen. Und was ist das Problem dabei? Er hält sich selber nicht an seine eigenen hohen Standards. Er lehrt andere, was sie zu tun haben, aber tut selber nicht. Das sind doppelte Standards und das ist Heuchelei. Ein Beispiel heute, was ich selber mal erlebt habe im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise. Da gibt es Menschen, die stellen hohe moralische Forderungen. Die sagen, ja, alle Armen und Bedrängten sollen nach Deutschland kommen. Wir müssen doch allen helfen. Wir müssen doch edel, hilfreich und gut sein. Aber sie wollen nicht einen selber bei sich aufnehmen oder dafür bezahlen, dass Leute kommen können, persönliche Opfer bringen. Nein. Das soll alles der Staat machen, auf Kosten der Allgemeinheit. Man inszeniert sich hier selber als einen Heiligen. Und Paulus fragt, was meinst du wohl, wie Gott das beurteilt? Zählt das, was man sagt, oder das, was man tut? Also dieser Ansatz der Selbstrechtfertigung, der ist zum Scheitern verurteilt, wenn man seine eigenen Standards nicht einhält. Und so überführt Gott den Frommen, den Religiösen, den Moralischen von seiner Sünde und seiner Ungerechtigkeit. Der zweite Punkt. Nun wird der Liberale von seiner Schuld überführt. Die zweite Strategie, sich selber vor Gott zu rechtfertigen, das ist der liberale Ansatz. Und der geht so. Man nimmt Sünde nicht ernst. Man sieht alles nicht so eng. Ja, wir machen ja alle Fehler. Also man spielt seine Sünde herunter. Das machen gerne Gottlose oder auch Religiöse, die eher liberal sind. Dabei geht man ziemlich raffiniert vor. Man führt spitzfindige Diskussionen, argumentiert hin und her. Dabei versucht man, Gott anzuklagen und ihn ins Unrecht zu setzen. Und dann steht man schon selbst besser da. Und das ist die Taktik. Also man dreht den Spieß sozusagen um und klagt Gott an der Ungerechtigkeit. Und dann möge Gott sich doch vor den Menschen rechtfertigen. Was für eine Vermessenheit. Die Bibel zeigt, es ist genau andersrum. Der heilige Gott überführt den Menschen von seiner Schuld. Und von seiner Verlorenheit, die daraus folgt. fasse also nochmal zusammen. Der fromme, religiöse Mensch und der Gottlose, jeder hat seine Strategie, sich selbst zu rechtfertigen vor Gott. Der Fromme erhöht sich selber auf Kosten anderer und der Liberale setzt seine Schuld herab. Und darum geht es in unserem Predigttext heute. Er enthält einen fiktiven Rechtsstreit oder eine Diskussion zwischen einem Sünder und Gott mit dieser liberalen Argumentationslinie. Es ist gewissermaßen ein Dialog hier mit Frage und Antwort, mit einem Einwand und einer Widerlegung und das geht immer hin und her und am Schluss behält Gott Recht. Und nun zeigt uns Paulus hier verschiedene Argumente, mit denen die Menschen versuchen, sich selbst ins rechte Licht zu rücken. Wir staunen darüber, über manches. Ja? Das menschliche Herz ist sehr raffiniert. Nun also zum ersten Einwand, Vers 1. Der richtet sich vor allem gegen das Gesetz Gottes. Vers 1. Was hat nun der Jude für einen Vorzug? Oder was nützt die Beschneidung? So, es knüpft jetzt an den letzten Vers an, im Kapitel 2. Und da ist die Kernaussage, nicht der ist ein Jude, der rein äußerlich beschnitten ist, sondern derjenige, der im Herzen beschnitten ist. Der hat eine andere, eine neue Gesinnung. Er glaubt von Herzen und hat deshalb das Bestreben, Gott zu gehorchen und das Gute zu tun. Ja, darüber hat der Thomas letzten Sonntag gepredigt. Gott ehren durch Einhalten des Gesetzes. Nun aber rechtfertigt sich der liberale Jude, aber nicht nur, sage ich ausdrücklich, betrifft uns alle, mit der Frage, angenommen, das stimmt, was du da bisher gesagt hast, es kommt ja nur auf die innere Herzenshaltung an, dann ist die Beschneidung ja sinnlos, nutzlos, bringt doch nichts. Zieht gewissermaßen den Umkehrschluss und sagt, die Beschneidung, die hier stellvertretend für das ganze Gesetz steht, die Beschneidung nützt nichts zur Gerechtigkeit vor Gott. Es reicht ja, dass man es gut meint, dass man gute Absichten hat. Also was bringt es überhaupt, Jude zu sein? Was nützt das Gesetz? Man stellt also den Sinn von Gottes Geboten in Frage und sagt, ja, werden ja Gottes Anforderungen sowieso nicht gerecht. Verlangt da Gott mit dem ganzen Gesetz nicht ein bisschen zu viel von uns? Es gibt ja schließlich einen weltlichen Rechtsgrundsatz, der da besagt, dass man von niemand etwas Unmögliches verlangen kann. Also man kann niemand dafür verurteilen, weil er etwas Unmögliches nicht tun kann. Ja, durchaus nachvollziehbar. Aber wenn jetzt Gott zu viel von uns verlangt, hat er sich halt geirrt, ist im Unrecht. Man verleugnet damit Gottes Gebote und Rechtsnormen. So, jetzt kommt die Antwort, zweiten Vers. Also was nützt die Beschneidung? Viel, in jeder Hinsicht. Denn vor allem sind ihnen, also den Juden, die Ansprüche Gottes anvertraut worden. Also im Gegenteil, sagt Paulus, die Juden haben mit dem Gesetz ein gewaltiges Vorrecht gegenüber den Heiden. Sie kennen die Aussprüche Gottes, sie kennen seinen Willen, seine Gebote und seine Absichten mit dem Volk Israel. Also die wissen wesentlich mehr als die Heiden. Und weil sie mehr wissen, haben sie ja auch eine höhere Verantwortung. Und dann kann Gott auch mehr von ihnen erwarten. Aber leider hat gerade Israel einen erschreckenden Mangel an Glauben bewiesen. Und ich denke, das gilt nicht nur für Juden, sondern auch für den durchschnittlichen Namenschristen. Er weiß von Gott, von Jesus, von der Bibel wesentlich mehr als beispielsweise ein Moslem oder ein Hindu. Er hat mehr Verantwortung. Und wir haben die höchste Verantwortung, wir als Gläubige. Ja, es gibt keine Ausrede bezüglich Unwissenheit. Nun kommt der nächste Einwand, Vers 3. Wie denn, wenn auch etliche untreu waren? Hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Also man sagt, Israel hat es ja nicht geschafft, gemäß der Gebote Gottes zu leben. Sie sind untreu geworden, haben sie übertreten. Damit ist also der Bund Gottes gebrochen, der gilt nicht mehr. Und damit wird auch der Status Israels als auserwähltes Volk aufgehoben und Gottes Bundesverheißung ebenso. Ist ja gebrochen worden, gilt nicht mehr. Also man konstruiert hier eine Theologie, um Gottes absolute Bundestreue zu seinem Volk in Frage zu stellen. Also man sagt damit eigentlich, ja, Gott hat es nicht so gemeint mit dem Gesetzesbund. Er ändert auch schon mal seine Meinung. Er hat sich hier offenbar geirrt. Sein Plan, den er mit Israel hatte, funktioniert ja nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Denn die haben den Bund ja gebrochen. Und mit so einer spitzfindigen Theologie kann man das verargumentieren. Also man macht Gott unglaubwürdig zum Lügner. Man setzt ihn ins Unrecht. Nun kommt die Antwort, Vers 4. Das sei ferne. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Psalm 51, 6 zitiert. Also ein energischer Widerspruch. Keineswegs. Gott hat immer Recht. Und der Mensch ist ein Lügner. Und gerade, dass Gott absolut treu ist zu seinem Bund mit Israel, das beweist diese Tatsache. Gott reduziert nicht seine Standards und seine Gebote, nur weil der Mensch versagt. Sie gelten absolut und immer. Und Gott ist immer im Recht, gerade und wenn der Mensch untreu ist. Und bei diesem dreisten Versuch, ihn zum Lügner zu machen, geht Gott als Sieger hervor. Er zitiert hier Psalm 51, Davids Bußpsalm, den er gesprochen hat nach seinem Mord und seinem Ehebruch. David hat das genau erkannt. Er versucht nicht vor Gott seine Sünde irgendwie runterzuspielen, zu verharmlosen, wegzudiskutieren. David weiß genau, Gott ist gerecht, er ist immer im Recht. Ich bin derjenige, der im Unrecht ist. Ich habe keine Chance, mit Gott über meine Sünde, über meine Untreue zu diskutieren und zu verhandeln. Gott behält immer Recht. Das ist ganz wichtig, auch für uns. Da komme ich noch drauf zurück. Jetzt kommt ein ganz schlauer Einwand. Vers 5. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? Ich rede nach Menschenweise. Also, wir haben ja Gottes Bund gebrochen. Und wenn es stimmt, dass Gott gerecht ist und wir ungerecht ist, dann beweisen wir doch gerade durch unser Versagen, dass Gott gerecht ist. Also unsere Sünde und Untreue ist ja der Beweis für Gottes Gerechtigkeit. Und daraus folgt, er kann uns für unsere Sünde ja nicht mehr verurteilen. Das wäre ja ungerecht. Also sehr raffiniert. Mit anderen Worten, unsere Sünden dienen dazu, Gott zu rechtfertigen. Muss man sich mal vorstellen. Ja, also das Prinzip Sünde wird damit im Prinzip völlig aufgehoben. Also damit treibt der Mensch seine Selbstrechtfertigung sogar auf die Spitze. Jetzt kommt die Antwort in Vers 6. Das sei ferne. Wie könnte Gott sonst die Welt richten? Also sagt Paulus, das kann nicht sein, denn es ergibt sich hier ein Widerspruch in dem ganzen System. Denn das Strafgericht Gottes wird damit völlig ad absurdum geführt. Ja. Also der Widerspruch ist folgender, wenn das so wäre, dann könnte Gott Sünde ja nicht verurteilen. Es gäbe kein ewiges Gericht. So, eindeutig falsch. Das ewige Gericht Gottes ist eine unumstößliche Tatsache. Denn ein gerechter Gott muss die Sünde bestrafen. Also diese Argumentation ist unsinnig und falsch. Es ist wieder umgekehrt. Gottes Gerechtigkeit beweist, dass wir schuldig sind. Und wieder ist der Mensch im Unrecht. Und jetzt kommt noch ein letzter Einwand, Vers 7. Wenn nämlich die Wahrhaftigkeit Gottes durch meine Lüge überströmender wird zu seinem Ruhm, weshalb werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Also er gibt noch nicht auf. Ne? Er verändert die falsche Annahme ein wenig und sagt, ja, aber wenn doch durch meine Sünde Gottes Ehre vermehrt wird, also das heißt, seine Wahrhaftigkeit wird durch meine Lüge wirklich verherrlicht, dann kann er mich doch nie als Sünder anklagen. Er dient meine Lüge doch einem guten Zweck. Ja, so. Das ist die Haltung des Pragmatismus, der da sagt, der Zweck heiligt die Mittel. Also gut ist das, was nützt. So, und da ist Moral natürlich ziemlich beliebig, würde ich sagen. Und Paulus treibt jetzt als Entgegnung diese pragmatische Denkweise noch auf die Spitze in Vers 8. Müsste man da nicht so reden, wie wir verleumdet werden und wie etliche behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme, ihre Verurteilung ist gerecht. Also wenn das so wäre, dann würde sogar das gelten, was man uns vorwirft, verleumderisch. Es ist völlig in Ordnung, viel zu sündigen, solange Gutes dabei rauskommt. Also es gibt es tatsächlich als Einwand gegen die Glaubensgerechtigkeit, dass man sagt, wir müssten doch erst recht viel sündigen, damit Gottes Gnade umso heller erscheint. Ja, Paulus greift das in Kapitel 6 nochmal auf. Ja, das wäre dann die billige Gnade sozusagen. Es ist ja Gottes Job, uns zu vergeben. Und wer sowas behauptet, der wird von Gott zu Recht verurteilt. Nun, und das ist nicht nur irgendeine theoretische Philosophiererei. An dieser Stelle ist die Menschheit heute tatsächlich angelangt. Als Beispiel fiel mir da der Neoliberalismus ein. Das ist die heutige kapitalistische Wirtschaftsdoktrin. Da sagt man Folgendes. Also man glaubt an die freien Märkte. Man muss nur alle Regeln aufheben im Wirtschaftsleben und der Staat soll sich ganz raushalten aus der Wirtschaft. Und jeder Marktteilnehmer soll im maximalen Eigennutz handeln, also maximal egoistisch, profitorientiert. Und das führt dann irgendwie zu einem wirtschaftlichen Gleichgewicht und dann geht es allen gut. Also jeder hat den maximalen Nutzen davon. Das glaubt man heute tatsächlich. Ne? Also dass maximaler Egoismus schließlich für alle das Gute hervorbringt. Ja, kaum zu glauben. Ja, das ist ein Irrglaube. Es kommt genau das Gegenteil raus. Es werden die Schwachen nur maximal ausgebeutet und einer kleinen Elite, die wird immer reicher. Gutes kommt niemals aus Bösem hervor. Das hat noch nie funktioniert. Gibt es kein Beispiel. Fasse nun zusammen. Dem Sünder gelingt es nicht, sich vor Gott zu rechtfertigen. Das hat der Text gezeigt. Nicht durch seine überlegene Moral, die er präsentiert, oder dass er seine Schuld raffiniert leugnet. Gottes Urteil über den Sünder, der sich selber rechtfertigt, lautet am Schluss immer schuldig. Ja. Und das Evangelium sagt, dass der Mensch nur durch die Gnade Gottes allein gerettet und gerechtfertigt werden kann, indem er an das Sühnopfer Jesu glaubt und das für sich in Anspruch nimmt. Das ist das Evangelium. Nun komme ich zum dritten und letzten Punkt. Jesus, unsere einzige Gerechtigkeit. Die Frage ist, was will der Text jetzt uns heute sagen, uns als Gläubigen? Betrifft das, was hier dargestellt wird, nur Ungläubige? Ich denke nicht. Auch wir, die Gläubigen, wir haben immer noch unser Fleisch, wie die Bibel das nennt. Das heißt, die unerlöste Natur. Und damit auch den Drang in uns, uns selber irgendwo zu rechtfertigen. Ja, besonders wenn wir Kritik ausgesetzt werden. Also bei mir ist das so, vielleicht ist das bei euch ja anders. Auch Hiob, der fromme Knecht Gottes, der so schwer gelitten hat, ist in diese Falle der Selbstrechtfertigung getappt, indem er am Schluss Gott angeklagt hat wegen seinem Leid. Und das war schließlich seine Sünde. Kennen wir das auch, dass wir Diskussionen führen mit Gott? Dass unsere Gedanken sich anklagen, sich entschuldigen oder rechtfertigen? Zum Beispiel, wenn sich unser Gewissen meldet und sagt, das war Sünde. Erfinden wir dann irgendwelche theologischen Spitzfindigkeiten, um uns da rauszureden, zu rechtfertigen? Und dann diskutieren wir mit Gott und da sind wir oft sehr kreativ und sagen, ja, das liegt ja an meinem Charakter. Meine Eltern sind schuld und die Erziehung, die sie mir haben angedeihen lassen. Oder meine aktuellen Probleme, meine Umstände, in denen ich lebe, meine Krankheit. Ja, hätte mir Gott einen anderen Ehepartner gegeben, dann wäre das auch anders. Ja, Gott, hättest du dies oder jenes anders gemacht? Ja, wenn wir da ehrlich wären, würden das zu Ende denken, dann würden wir nicht weit kommen. Auch dieses System der Selbstrechtfertigung bricht zusammen. Sind wir da ehrlich vor Gott und vor uns? Wir müssen lernen, dass wir unser Denken am Wort Gottes und an seinen Maßstäben ausrichten und nicht an den Maßstäben der Welt, denen wir jeden Tag ausgesetzt sind durch Medien und Fernsehen und alles Mögliche. Es gibt außerdem noch ein geistliches Problem hinter dieser Selbstrechtfertigung. Wenn wir mal Epheser 6 lesen, die geistliche Waffenrüstung. An der zweiten Stelle steht da der Brustpanzer der Gerechtigkeit. So, was ist das? Was ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit? Das ist die aus Gnade geschenkte, die vollkommene und die einzig ausreichende Gerechtigkeit durch das Blut Jesu. Das ist unser Brustpanzer. Und der ist enorm wichtig. Der Brustpanzer bei so einem antiken Soldaten, der schützt ja die lebenswichtigen Organe hier im Brustbereich vor Gewalteinwirkung. Also hauptsächlich Herz und Lunge. Und die sind extrem wichtig. Wenn da kleine Verletzungen drin sind, dann sind die schon tödlich. Also der Brustpanzer ist lebenswichtig. So, was passiert, wenn wir eigene Gerechtigkeit aufrichten? Wir ziehen den Brustpanzer der Gerechtigkeit aus. Und dann gehen wir ohne Rüstung in den Kampf und sind ungeschützt, verwundbar für die Angriffe des Teufels. Das ist in der Tat lebensgefährlich. Und der Teufel, der kämpft pausenlos gegen uns. Der macht nie Urlaub. Und wenn wir die vollkommene Gerechtigkeit Jesu nicht haben, dann sind wir verwundbar. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn der Teufel uns fertig macht, mit allem Möglichen, mit Anklagen und Selbstanklagen oder Groll und Bitterkeit gegen andere oder Ängste und Depressionen oder er verführt uns in allerlei geistliche Verirrungen, Sekten oder Schwärmerei oder dergleichen. Jede Selbstrechtfertigung ist ein Irrweg. Die Sünde verschwindet nicht, sie nimmt zu. Und die Sünde verfinstert schließlich das Denken, wie bei einem Ungläubigen. Und je länger das geht, desto schlimmer wird es. Und wenn das bei jemandem der Fall sein sollte, dann tritt heraus aus dieser Selbstrechtfertigung. Tu Buße, tritt ans Licht, bekenne deine Schuld und sag, ja, Herr, so bin ich, ich allein bin schuld. Genauso wie David in seinem Bußpsalm, wo er vor Gott bekennt, ich allein bin schuld. Ich gebe Gott Recht in seinem Urteil über mich, ohne Diskussion, ohne Rechtfertigung. Und dann dürfen wir Vergebung empfangen durch das Blut Jesu. Nimm das an, danke dafür. Und lass das Blut Christi deine einzige Gerechtigkeit sein. Das ist Befreiung, das ist wahrer Friede, wahres Glück. Dann bist du frei von der Macht der Sünde und der Macht des Satans. Du bist frei, um Gutes zu tun für Gott, aus einer neuen Gesinnung heraus. Das möchte der Herr uns schenken. Das Blut Jesu ist unsere einzige und wahre Gerechtigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du alleine unsere Gerechtigkeit bist, die einzige, die uns befreit, die einzige, die uns wirklich gerecht macht vor dem heiligen Gott. Hilf uns, Herr, dass wir das nicht vergessen, dass du uns immer daran erinnerst. Danke, dass du uns immer vergibst. Aber wir müssen dein Blut in Anspruch nehmen, Herr, und das wollen wir weiterhin. Und so können wir im Frieden und im Segen leben, wie du das für uns vorgesehen hast. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Amen.